Serien Taxi wird präsentiert von audible.de. Sichert euch euren kostenlosen Hörbuchdownload unter audible.de/serienjunkies. Moin moin, liebe Hörer und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe des Serien Taxi. Tommy und Axi sind am Start. Axi, wie geht's dir heute?
Mir geht's ein bisschen besser.
Ja, ich höre es auch schon.
Noch nicht ganz auf dem Pfad der. Also, es ist komisch, ich war noch nie so lange krank, aber es wird besser.
Sehr gut, sehr gut. Ja, wir sind wieder da heute. Kleine Podcast-Session. Wir haben wieder ein bisschen Popkultur für unterwegs am Start. Jede Menge interessante Themen. Es sind schon recht viele Sachen passiert, auch so im Filmbereich. Aber wir haben uns auch ein paar neue Serien angeguckt.
Wir reden mal wieder über Serien.
Ja, auch mal wieder. Yay. Im Serientaxi, ja. Ja, aber manchmal ist es halt echt, wenn nichts Neues rauskommt. Und man will ja nicht immer über die gleichen Serien dann nochmal sprechen, nur weil man eine neue Episode gesehen hat. Wir wollen ja eher so ein bisschen empfehlend da sein für die Leute. Der kurze Hinweis, ihr findet natürlich alle unsere Podcasts unter serienjunkies.de/podcast. Könnt uns abonnieren via iTunes und RSS-Feed. Den Feed findet ihr auch auf serienjunkies.de/podcast. Und kurzer Hinweis, wer das jetzt bei YouTube sieht oder hört oder wie auch immer. Wir haben ja in unserem Video-YouTube-Kanal auch immer unsere Podcasts hochgeladen. Wir lagern das jetzt aber aus und haben einen eigenen Podcast-Kanal, weil wir nicht wollen, dass Leute auf unseren Videokanal gehen und dann vielleicht denken, dass es da nur Audioproduktion gibt etc. Also ein bisschen Ordnung muss sein. Wir werden das Ganze jetzt ein bisschen trennen. Ich denke mal, die meisten hören das sowieso hier über ihren Feed. YouTube ist ja für uns nur so eine Möglichkeit, ein bisschen auf uns aufmerksam zu machen. Aber es gibt den, ein bisschen einfach nach Serien Junkies Podcast bei YouTube gucken. Wenn ihr weiterhin da die Sachen streamen wollt, abonniert doch einfach den neuen Kanal. Ab jetzt werden die Podcasts, die wir machen, also Serien Taxi und die anderen Podcasts, in einem eigenen Kanal stattfinden und nicht mehr in einem normalen Serien Junkies Kanal. Am besten abonniert ihr sowieso alles. Es gibt auch einen neuen Trailer-Kanal übrigens, wo ihr immer neue Serien-Trailer euch reinziehen könnt. Den versuchen wir jetzt auch ein bisschen up-to-date zu halten. Axi, hast du noch was? Irgendwas Technisches?
Nein, das ist dein Bereich.
Okay, alles klar. podcast@serienjunkies.de könnt ihr uns auch immer schreiben, wenn ihr das möchtet und uns Feedback geben und so weiter. Erste Sache, die ich machen wollte, Axi, wir haben heute Mittwoch und am letzten Freitag waren die Oscar-Nominierungen 2015. Hast du reingeschaut?
Nee, ich habe es mir danach angeguckt.
Ich habe es tatsächlich live geguckt, das ist jetzt nicht so sonderlich spannend, aber ich glaube Chris Pine und J.J. Abrams und noch irgendjemand haben das vorgestellt, irgendjemand von der Academy.
Das war, glaube ich, die Leiterin der Academy.
Genau, stimmt, ja. Ja, Oscar-Nominierung ist jetzt, ich weiß nicht, wir sind, glaube ich, beide jetzt nicht so die super Awards-Typen. Wir haben ja schon nur kurz über die Golden Globes gesprochen, aber einen kurzen Blick kann man ja trotzdem mal drauf werfen, obwohl es dann doch auch dieses Jahr jetzt nicht so super interesting war.
Das ist die Gan-Liste.
Ja, also und, schon ein bisschen, ne?
Ich habe mich jetzt, weil du darüber sprechen wolltest, habe ich mich ein bisschen eingelesen und auch so ein bisschen Kritik daran mitgenommen und so. Und es sind ja die whitest Oscars since 19 years.
Echt?
Ja. Ah, okay. Also es gibt keinen nominierten Hauptdarsteller oder Hauptdarstellerin, die schwarz oder Latino oder sonst was sind. Und es gab ja auch einen relativ großen Snub mit Selma, dass der Film zwar als bester Film nominiert ist, aber die Regisseurin und keine der Hauptdarsteller oder Hauptdarstellerin nominiert sind.
Das ist schon relativ seltsam auf jeden Fall. Ne? Also diese Quotensache ist ja immer schwierig. Kann man jetzt sagen, es gab nicht so viele Filme, aber warum gab es nicht so viele Filme, ist dann auch wieder die nächste Frage. Aber wir wissen auch, dass die Academy hauptsächlich aus Old White Males besteht. Ich glaube, das Durchschnittsalter,
ja, weißt du das? 94% Weiße, ja. 76% Männer und ein Durchschnittsalter von 63
Jahren. Das ist halt schon super bitter.
Und dann überrascht mich gar nichts, wenn ich die Best Picture Nominees anschaue, was da drin ist.
Willst du kurz mal...
Also American Sniper von Clint Eastwood. Ja. Also allein schon, das ist ein Clint Eastwood-Film. Ich habe ihn nicht gesehen, ich kann dazu nichts sagen, aber... ich weiß nicht, es ist so ermüdend, irgendwie diese Listen.
Der hat auch, glaube ich, also relativ durchschnittliche Bewertungen bekommen, aber kurz zu American Sniper, der ist ja in den USA eingeschlagen wie eine Bombe. Ja. Hat, glaube ich, den besten Januarstart aller Zeiten gehabt und spielt in so Kategorien wie irgendwie Guardians of the Galaxy oder so nach den ersten 4 Tagen. Also unglaublich.
Und habe ich tolle Reaktionen auf Twitter hervorgerufen, wie ich gesehen habe. Also es haben viele Leute, viele tolle patriotische Amerikaner haben getweetet, dass sie jetzt Lust haben, Araber zu töten.
Ja, das ist immer so der Klassiker, der da kommt.
Ja, und dann ist sowas halt nominiert. Ich meine, ja, ich ehrlich gesagt, sobald diese Listen veröffentlicht werden, sinkt bei mir das Interesse, diese Filme zu sehen, gegen null, muss ich sagen. Also wirklich, wenn ich jetzt mir so Sachen angucke wie The Imitation Game, Benedict Cumberbatch spielt Alan Turing, eine Geschichte, die auch schon tausendmal verfilmt wurde.
The Theory of Everything, was ungefähr das Gleiche ist. Nein, das geht dann um Stephen Hawking. diesmal ist also das Biopic ist ja sowieso immer sehr Oscar-trächtig. Und diesmal ist es halt extrem. Also allein... Gut, American Sniper ist ein Biopic, der ist nominiert. The Imitation Game ist ein Biopic. Selma über Martin Luther King ist ein Biopic. The Theory of Everything ist auch ein Biopic. Außerdem nominiert sind noch Grand Budapest Hotel, Boyhood und Birdman, was man eher so ein bisschen der Gegenpol. Eigentlich ja drei originelle Filme, was ziemlich cool ist. Und dann noch Whiplash. Also von daher, es gibt schon ein paar Sachen, wo ich jetzt sagen würde,
Es gibt Sachen, aber es ist eine extrem weiße Liste, muss man mal sagen. Das wenn man die anderen Kategorien anguckt, ist es eine extrem weiße Liste. Und wenn man die anderen Kategorien anguckt, ist es auch eine extrem männliche Liste. Also es sind keine weiblichen Regisseure nominiert worden, keine weiblichen Autorinnen nominiert worden, obwohl zum Beispiel Gillian Flynn ein grandioses Skript abgeliefert hat.
Definitiv.
Für Gone Girl, was ja auch gesnappt wurde.
Und Selma hat auch eine Regisseurin, ne?
Regisseurin Ava DuVernay, sie ist eine Schwarzregisseurin, sie wäre die erste schwarze Regisseurin gewesen, die man hätte nominieren können.
Ja.
Und man hat darauf verzichtet, weil man lieber Clint Eastwood nominiert hat oder irgendwelche Leute, die schon tausendmal nominiert waren.
Nee.
Und es ist halt irgendwie... das spricht einfach für wenig Mut, für große Langeweile und ehrlich gesagt ist es mir auch vollkommen egal, welcher Film da jetzt
gewinnt. Also, ich merke schon, ich bin ein bisschen angenervt, aber zu Recht auch. Ich habe es gar nicht so, ich habe es eher so aus dem, welche Filme mochte ich jetzt Bereich gesehen, wo ich natürlich nicht viele irgendwie auch gesehen habe, weil die meisten erst noch starten in Deutschland. Aber ich habe es auch schon im YouTube-Video gesagt, mir ist halt am meisten so aufgefallen, dass... Jake Gyllenhaal nicht als bester Hauptdarsteller nominiert ist. In einem meiner Lieblingsfilme des letzten Jahres, Nightcrawler, den hätte ich jetzt nicht unbedingt auf der Best-Picture-Liste erwartet, aber Jake Gyllenhaal hätte ich schon auf jeden Fall erwartet. Ja. Und der hat einfach durch die Bank weg gute Kritiken bekommen für seine Performance. Nicht nur diese Performance, sondern auch andere Filme, die er gemacht hat in letzter Zeit. Und es ist ja auch immer noch so ein bisschen, spielt immer noch so ein bisschen mit rein.
Und Jake Gyllenhaal ist der neue Leo DiCaprio.
Ich weiß nicht, ist er dann zu jung, weil er irgendwie erst in seinen 30ern ist für die Academy oder ist der Film zu jung für die Academy? Da habe ich mich echt gefragt. Und dafür sind dann Leute wie Steve Carell in Foxcatcher.
Und darüber lässt sich
Bradley Cooper in American Sniper. Ich meine, Bradley Cooper ist jetzt auch so ein Automatismus, dass er irgendwie nominiert wird. Ich meine, ich mag den auch als Schauspieler.
Ich meine, Benedict Cumberbatch... er ist ein guter Schauspieler, aber ist er in diesem Film so gut, dass er irgendwie einen Oscar dafür kriegen
muss? Eddie Redmayne ist als Stephen Hawking,
Da gilt schon wieder diese Devise, entweder du spielst irgendwie einen geistig gestörten oder einen Verrückten oder einen Massenmörder oder so.
Und wo ist das bei Tropic Thunder? Don't go full retard. Du musst doch irgendwie ein bisschen...
Ja, es ist halt einfach, wenn ich mir die Liste angucke, so, das ist halt irgendwie große Langeweile. Also ich fand jetzt zum Beispiel Grand Budapest Hotel, der hat ja großen Zuspruch bekommen, auch von Kritikern.
Ja.
Aber ich fand, es war bei weitem nicht der beste Wes Anderson-Film. So. Es war zu viel Wes Anderson in einem Film für mich.
Also ich mochte den auch, aber irgendwie jetzt hatte ich ihn komplett nicht mehr so krass auf dem Schirm. Und der war auch in vielen besten Listen und so. Und wenn ich jetzt eine Top 10 gemacht hätte, wäre vielleicht auf der 10 oder 9 gewesen, wenn überhaupt. Aber irgendwie ja so völlig, hat mich unterhalten im Kino, aber ja, ich habe ihn auch nicht ganz so positiv, schon positiv, aber halt, ich hätte ihn jetzt nicht so ganz oben angesiedelt irgendwie unter den besten Filmen des Jahres. Ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie ein seltsamer Geschmack manchmal bei der Academy und auch so seltsam, was sich dann so automatisch irgendwie so entwickelt in diesem, in der Awards-Season, welcher Film dann irgendwie Bass hat und welcher nicht.
Ja, es geht ja auch, da ist ja auch viel hinter Kulissen, Geschachere
und
da geht es ja meistens nicht drum, was wirklich der beste Film ist. Ich meine, wir sind keine großen Fans von Preisverleihungen, man kann sowieso nicht sagen, was der beste Film ist. Aber man könnte wenigstens mutige, neue Stoffe irgendwie auszeichnen und nicht irgendeinen Film über Alan Turing. Also ich weiß nicht, so interessant die Geschichte meinetwegen auch ist, aber... es ist einfach irgendwie auserzählt und langweilig und nichts Neues und nichts, was einen irgendwie großartig berührt. Und wahrscheinlich sind es auch Filme, die man innerhalb von 2 Jahren vergessen hat.
Hm. kann man nur hoffen, dass irgendwie Birdman und Boyhood irgendwie das meiste mitnehmen. Birdman habe ich jetzt auch noch nicht gesehen, aber ich denke mal, wie gesagt, da ist wenigstens eine originelle Idee dahinter. Das scheint irgendwie ein cooler Film zu sein.
Oder die Kritiker ja auch ziemlich spaltet, so, oder die Kritik allgemein.
Ja, ne? Ja, wie gesagt, am meisten ist mir echt Jake Gyllenhaal aufgefallen. Ansonsten hatte ich jetzt wirklich nicht so viele Pferde im Rennen da irgendwie, die mich interessiert hätten. Der Lego-Movie wurde bei den Animationsfilmen nicht nominiert, was ich irgendwie seltsam fand. Der war sowohl erfolgreich, als auch irgendwie kam er gut an
bei der Kritik. Riesenbass.
Ja, sehr, sehr seltsam. ansonsten, ganz schön vielleicht, Marion Cotillard wurde als beste Schauspielerin für 2 Tage, 1 Nacht nominiert, den du ja, glaube ich, sehr
das,
gut fandest.
Das freut mich sehr, ja. muss man sagen, ist eine überraschende Nominierung, weil es ja auch ein ausländischer Film ist. Also, ich weiß nicht, ob da irgendeine amerikanische Beteiligung dahinter ist. Irgendwie könnte ich mir vorstellen, dass die Weinsteins da ein bisschen mit drin hängen, aber das kann könnte nur sein. Der Verleih sein, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Ja, also es gibt so kleine Highlights, wo man sich denkt, ja, das ist schön, dass sowas passiert ist. Aber dann gibt es halt gleichzeitig wieder diese Ärgernisse, wo man sich denkt, okay, man denkt sich ja dann auch so, okay, lass doch die alten weißen Männer in Hollywood machen, was sie wollen. Aber das ist irgendwie dann auch die falsche Reaktion, finde ich, wenn man sich da nicht drüber echauffiert, weil es ja der wichtigste Filmpreis ist der Welt und weil tausende Leute ihre Aufmerksamkeit diesem Filmpreis widmen und weil es ja auch ein quasi Gütesiegel ist für Filme, die danach halt massenweise verkauft werden oder halt... In Deutschland kommen die ganzen Oscar-Gewinner oder Oscar-Nominierten ja jetzt erst ins Kino. Meistens erst nach der Oscar-Verleihung. Und dann strömen die Leute ins Kino, weil sie gehört haben, ja, der Film hat Oscars gewonnen.
Ja.
Und schauen sie eventuell die weniger spannenden Formate, würde ich jetzt mal sagen.
Auf jeden Fall. Also ich fand es auch im Allgemeinen nicht super spannend.
Underwhelming.
Ja. Bei dem Best Foreign Language Film kann man sich immer noch so ein paar Favorites rauspicken. Ich würde mir auf jeden Fall noch Ida angucken. Hast du den schon gesehen?
Habe ich schon gesehen, den habe ich im Kino gesehen. Der war ja schon vor einem
Jahr oder
so im Kino. War sehr gut. Ist halt schwarz-weiß und sieht aber unglaublich toll aus.
Ja. Also wurde sogar auch für die beste Cinematography
nominiert. Das zu Recht auf jeden Fall. Ja.
Gut, ich glaube, wir brauchen jetzt nicht hier alle durchgehen. Oscars 2015.
Großes Genfest, aber man sieht mal wieder, dass das Fernsehen irgendwie schon weiter ist als die Filmindustrie. Zumindest Hollywood, würde ich jetzt sagen. Also es gibt im Fernsehen mittlerweile echt viele Formate, die die Minderheiten in ihr Zentrum stellen, zum Beispiel wie Blackish bei ABC oder die sowas machen wie Transparent von Amazon, die halt irgendwie Transgender-Leute als Hauptfiguren haben. Oder Looking, die einfach vier schwule Freunde
Auf jeden Fall. Im Moment ist es im Fernsehen echt variabler, was das angeht.
Und dass die Oscars dann nicht irgendwie sagen, okay, die ganze Welt sieht uns als diesen Altherrenclub, warum versuchen wir da nicht mal zu durchbrechen? Aber das ist irgendwie wieder so eine Institution, die sich selbst reproduziert. Da wären wir dann wieder bei The Wire und Institutionen angelangt, aber so weit wollen wir jetzt nicht aushebeln. Aber es ist halt anscheinend wirklich so, dass die Leute, die im Oscar-Komitee sitzen, die sitzen ja auch lebenslang.
Mhm.
Und die können, glaube ich, auch zum Teil mitbestimmen, wer ihnen nachfolgt. Und
das weiß ich jetzt nicht genau, ja. Ich weiß auch gar nicht genau, wie es läuft, wenn jemand aufgenommen wird. Also du musst halt irgendwie, du wirst dann irgendwann eingeladen in die Academy, wenn du jetzt mal einen Erfolg, wenn du mal nominiert warst, ist die Chance, glaube ich, sehr gut, dass du auch später in die Academy kommst. Wenn
aber Regisseure zum Beispiel bestimmen Regisseure und so weiter und so
fort. Okay.
Also so funktioniert es.
Okay, ja. Naja, gut. Oscars sind dann irgendwann, jetzt habe ich es gar nicht aufgeschrieben, 22. Februar. Ja, die Verleihung, also ich finde es halt trotzdem, es macht irgendwie Spaß, das dann zu gucken mit Leuten und vielleicht mal irgendwie ein bisschen zu wetten oder keine Ahnung, ein Tippspiel zu machen oder was auch immer. Aber ansonsten, ja, die Filme, die hier als beste Filme genannt werden, sind dann meistens nicht die, die man persönlich irgendwie auf der Liste hat, zumindest bei uns wahrscheinlich nicht. Aber apropos Fernsehen, du hast eben schon Amazon genannt, beziehungsweise Amazon produziert ja schon eigene Fernsehserien, wie du gesagt hast, mit Transparent. Und Amazon hat jetzt aber diese Woche auch bekannt gegeben und vielleicht ist es dann so ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Vielleicht gibt es ein bisschen Verbesserung, denn sie werden auch wie Netflix ins Filmgeschäft einsteigen. Da wollte ich noch kurz drüber quatschen, weil ich das echt eine interessante Entwicklung finde, dass die großen Hollywood-Studios jetzt quasi Konkurrenz von den großen Streaming-Anbietern bekommen. Netflix hat, ich glaube, letztes Jahr schon irgendwann gesagt, sie werden jetzt auch Filme produzieren, nachdem sie produzieren ja schon Dokumentationen, irgendwie Comedy-Specials und Serien natürlich.
Ja.
Haben dann irgendwie so einen Deal mit Adam Sandler, das ist, glaube ich, das Einzige, was inhaltlich bekannt ist. Also Spielfilme, wir reden jetzt von Spielfilmen. haben Deal mit Adam Sandler gemacht, dass 4 Filme exklusiv von oder mit Adam Sandler,
wie auch immer. Hast du da eigentlich auch einen Zeitraum gesagt?
Oder das weiß ich gar nicht genau. 18 Jahre, oder? Auf jeden Fall hat Amazon da jetzt nachgezogen und gesagt, ja, wir machen jetzt Amazon Original Movies. Und zwar haben sie geplant, dass sie jetzt 12 Filme ungefähr im Jahr veröffentlichen wollen.
Im
jetzt,
Jahr?
Ja, jetzt noch nicht in diesem Jahr, aber das soll so der... Die Menge sei. Ja, ich glaube nicht, dass sie das dieses Jahr schon schaffen.
Das ist ja Wahnsinn. 12 Filme pro Jahr.
Ja. Wird halt die Frage sein, wie groß diese Filme sind.
Ja.
Und sie wollen es so aufziehen, dass ungefähr, also dass es schon ein Kino-Release geben wird, aber 4 bis 8 Wochen nach dem Kino-Release soll dann der Film exklusiv bei Amazon Prime Instant Video zur Verfügung stehen, also quasi in der Flatrate, die man ja auch abonnieren kann, wie Netflix etc. Übernehmen wird das Ganze Ted Hope, das ist ein Producer, der vor allem für Indie-Filme und so bekannt ist und bei Sundance ganz viele Erfolge hatte. Weswegen viele Leute jetzt sagen, ja, das könnte so in die Richtung gehen, dass Leute vielleicht wie Soderbergh oder so, die sich vom Film abgewendet haben, weil es diese, wir haben ja schon öfter drüber gesprochen, die Filme in der mittleren Region nicht mehr so gibt, im mittleren Preisbudget, dass da Amazon vielleicht so ein bisschen einspringt. Und ich finde es auf jeden Fall nicht uninteressant. Also es wird weiterhin Kino-Release geben. Ich glaube, Netflix hat ja eher mit ihrem, sie machen diesen Nachfolger zu Crouching Tiger, Hidden Dragon als Film. Und da wollen sie ja, glaube ich, genau, erstmal schienen sie da auf den asiatischen Markt. Und zweitens mal wollen sie, glaube ich, parallel zum IMAX-Start das schon auf Netflix haben. Während Amazon jetzt sagt, nee, wir machen einen exklusiven Kinostart, zwar nicht so lang, das Fenster ist ja normal irgendwie 3 Monate, bis das Ganze dann auf VOD oder Blu-ray oder so rauskommt. Mhm. Aber wir machen schon einen exklusiven Kinostart und danach aber exklusiv bei uns. Es wird halt super interessant sein, wie auch die Kinos darauf reagieren. Ne? Also für die ist es natürlich ein bisschen ein Dorn im Auge. ja, aber was denkst du, wie wird sich das entwickeln?
Also was ich mich bei diesen ganzen rapiden Entwicklungen, was es ja wirklich jetzt momentan ist, also der Umbruch, der gerade stattfindet, ist, glaube ich, echt so ein großer, der auch in einigen Jahren werden wir darauf zurückblicken und sagen, okay, da ist so und so viel passiert. Also das war wirklich so der Umbruch in der Film- und Serienindustrie. Aber also die Finanzen, die dahinter stehen, davon wissen wir ja alle nichts, weil Netflix und Amazon keine Zahlen veröffentlichen.
Beziehungsweise Netflix hat jetzt, ich habe gerade vor ein paar Minuten noch eine News drüber geschrieben, hier auf serienjunkies.de. Netflix hat jetzt fürs letzte Quartal Zahlen veröffentlicht. Gut, ich kann die jetzt auch nicht so super geil interpretieren. Sie haben irgendwie 1, fürs letzte Quartal 2015 haben sie erstmal mehr neue Abonnenten bekommen, als sie gerechnet haben, durch die Expansion auch, Deutschland, Frankreich und so weiter. Ja. Und haben irgendwie 80 Millionen Gewinn gemacht, das ist jetzt nicht super viel, bei 1,5 Milliarden Umsatz in einem Quartal.
Ja.
Also der Gewinn ist noch, hält sich noch relativ in Grenzen. Was aber interessant war, was Reed Hastings, der Chef von Netflix, gesagt hat, dass sich die Originalproduktion, trotz hoher Kosten, die sie da reinstecken, mehr lohnen oder effektiver sind oder effizienter sind im Endeffekt. Also sie stecken Geld rein und wie viele Leute gucken das dann wie lange? Da ist es sehr effizient, ihre Originalproduktion. Im Gegensatz zu, sie müssen ja Unmengen, Milliarden, Millionen, Abermillionen ausgeben, um diese ganzen Sachen zu lizenzieren in allen möglichen Ländern. Und im Endeffekt lohnt es sich für sie finanziell mehr, das Geld doch in eigene Produktion zu stecken, weil sie dann damit machen können, was sie wollen. Sie verdienen wahrscheinlich auch dann an den DVDs und so, wenn die rauskommen und so weiter.
Ja, das also kann das, man ihm halt glauben oder nicht, weil man kann es nicht nachvollziehen. Ja. Ne? Aber man weiß nicht, wie viele Leute was gucken. Ich meine, das kann er sagen, um seine Shareholders irgendwie bei Laune zu halten.
Ja.
Aber ich frage mich halt, ob das, was Amazon und Netflix jetzt momentan macht, ob das riesige Anfangsinvestitionen sind oder ob diese Kosten und mit hohem Risiko behaftet quasi, oder ob diese Kosten quasi schon gedeckt sind. Also ob sie so einen großen Erfolg haben, wenn du jetzt sagst, sie haben 80 Millionen oder 10 Millionen Gewinn gemacht?
80.
80 Millionen,
okay. 1,5 Milliarden. Sie haben jetzt knapp 60 Millionen Abonnenten. Sagen wir mal, jeder zahlt irgendwie $10
im Monat. Ich glaube, vor einem Jahr hatten sie noch 40 Millionen, ne?
Also ja,
das ging. Ich glaube, vor einem Jahr hatten sie gerade HBO überholt, was die Abonnenten angeht. Und jetzt haben sie 60. Ich meine, das ist auch ein abartiges Wachstum, wenn du das Thema überlegst.
Das heißt, du hast quasi, wenn jetzt jeder einen Zehner zahlt im Monat, dann hast du 600 Millionen. Jetzt kommt die Mathe-Expert. Ja, 600 Millionen Umsatz quasi im Monat. Das ist natürlich schon ein fetter Stream, der irgendwie einfach reinkommt, wo du weißt, das ist halt das Gute an diesem Abo-Modell. Ne? Deswegen, und auch Amazon, ja, man denkt immer so, für diese 4 läppische Euro oder wie viel du da im Monat zahlst, kriegst du so viel geboten, dass sich das überhaupt lohnen kann. Aber es kann sich halt nur lohnen, wenn man weltweit durch die Masse, ja? Wenn jeder einfach jeden Monat abdrückt.
Sozusagen. Ich frage mich halt, ob Amazon da noch querfinanziert, um das jetzt so anzuschieben, oder ob sie halt schon, ob Amazon Instant Prime oder Prime Instant schon auf eigenen Füßen steht.
Ja.
Und das ist halt irgendwie so die spannende Frage, weil also wenn das alles quasi selbstfinanziert ist und die Tatsache, dass Netflix jetzt 80 Millionen Gewinn hat, spricht ja dafür, dass sie sehr hohe Investitionskosten haben momentan noch.
Ja.
Aber sie sind ja selbstbewusst genug zu sagen, okay, wir knallen jetzt, wir kaufen 4 Marvel-Serien, wir machen 4 Marvel-Serien. Mhm. Wir wollen alle 2 Wochen ein neues Format rausbringen, glaube ich, ungefähr
alle so 25
Wochen, Serien, die jedes Jahr, also ob das jetzt nur Neustadt sind oder auch alte Serien, die wiederkommen, weiß ich jetzt nicht genau, aber es ist schon beeindruckend, mit welcher Geschwindigkeit sie vorangehen.
Mhm.
Und es wird einfach einen großen Umbruch geben, inwieweit das jetzt die klassischen Kinos, also die Kinos waren ja schon öfter mal vom Aussterben bedroht und haben es irgendwie immer wieder geschafft, die Leute anzuziehen, weil ich glaube, das kann ich jetzt nicht in Zahlen ausdrücken, aber ich glaube schon, dass es für viele immer noch ein Erlebnis ist, ins Kino zu gehen. So.
Definitiv. Und wir haben ja immer schon gesagt, wir gehen gerne ins Kino.
Ja.
Interessant ist, dass zum Beispiel das IMAX wieder mehr im Kommen ist, was ja irgendwie auch Sinn macht, wenn man sagt, klar, jetzt können die Leute mehr über Video on Demand zu Hause gucken, dann muss ich halt im Kino noch was Besseres bieten und was du einfach nicht zu Hause nachbilden
kannst. 3D so zum schnell. Beispiel, ne?
Thomas? Ja, gut, 3D. Das hat sich auch wieder so ein bisschen erledigt, zumindest in den USA. Nee, aber mit IMAX-Kinos und so, und dass es da bestimmte Filme auch immer geben wird, die da, glaube ich, was reißen können. Andererseits ist es für uns als Konsumenten natürlich auch immer bequem. Ich könnte bestimmt, also fände es halt schon cool, wenn ich mal irgendwie einen Film verpasse im Kino. Die laufen ja auch manchmal nur kurz, ja, sagen wir mal 3-4 Wochen.
Ja.
Und dass ich dann halt eben nicht 3 Monate warten muss, bis ich mir den irgendwie zu Hause besorgen kann. Und vielleicht kann ich ihn dann direkt gucken, wenn ich ihn verpasst habe, sozusagen.
Was ich wirklich toll finde an dieser ganzen Entwicklung ist, dass wir nicht mehr dieses, also dass wir, glaube ich, in ein paar Jahren weg sind von diesem, okay, in USA ist jetzt das gestartet, du musst jetzt ein halbes Jahr warten, bis es nach Deutschland kommt, sondern ich glaube, durch diese neuen Vertriebsmodelle werden wir viel schneller weltweit auf die gleiche, den gleichen Content konsumieren können.
Und definitiv.
Das ist, finde ich, ein sehr großer Segen, wenn du nicht in den USA wohnst, weil ich schiel schon immer sehr neidisch nach USA, weil da halt so viele coole kleine Indie-Filme laufen, die halt in Deutschland einfach, wenn überhaupt, dann ein halbes Jahr später kommen.
Genau, bei denen ist das echt das größte Problem. Serien kriegst du oft dann irgendwie auch schon einen Tag später bei iTunes oder bei Sky oder wo auch immer. Große Blockbuster kommen weltweit gleichzeitig raus, aber so kleinere Filme, da lässt man sich dann gerne mal irgendwie Zeit und sagt, ach, der läuft bestimmt besser im Frühjahr, dann warte ich noch ein halbes Jahr, sagt der Verleih dann hier. Und das kann halt nervig sein, gerade wenn man irgendwie eigentlich in der Konversation drin sein will, vielleicht auch mal irgendwie ein Review lesen will oder schreiben will oder wie auch immer.
Und vor allem, wenn jetzt Leute, die nicht in Berlin wohnen zum Beispiel, die einen Film in Originalsprache sehen wollen, für die ist es auch cool.
Ja.
Also ich meine, es war halt auch immer ein Kampf, als ich noch irgendwie Jugendlicher war, wollte ich auch schon Filme irgendwie im Original sehen und hatte einfach nicht die Möglichkeit dazu.
Mhm.
Also, und das sind halt auch coole Entwicklungen, die das Internet hervorbringt. Ja, kann jetzt lange drüber streiten, wie hilfreich diese gleichmachende Technologie für uns alle ist, aber das sind halt Sachen, die Vorteile bringen.
Ja. Und gleichzeitig kann es halt inhaltlich interessant werden. Wir haben ja gesehen, was serientechnisch inhaltlich möglich ist. Transparent, Orange is the New Black, was auch immer. Wenn jetzt Amazon sagt, ja, wir machen Filme, aber halt keine Blockbuster, weil warum sollen wir jetzt 200 Millionen Blockbuster machen? Das macht Hollywood schon gut genug. Dann gehen wir lieber vielleicht wieder Herrn Soderbergh irgendwie 20 Mille und der
wenn
macht
die wieder diese 50 Millionen Sparte angreifen. Ja. Ich meine, more power to them. Also da bin ich wirklich 100% pro, weil davon haben wir momentan zu wenige Filme. Und ich meine, mehr Konkurrenz ist immer gut.
Ja,
das ist egal, auf welcher Ebene du dir das betrachtest. Wenn du Monopole hast, ist es schlecht für den Endprodukt, für den Endverbraucher. Wenn du viel Konkurrenz hast, ist es gut.
Also, cool.
Ich meine, die Angst besteht natürlich, dass Netflix irgendwann zum Monopol wird.
Da haben sie jetzt zumindest Amazon irgendwie als Gegner. Ja. Aber das sind natürlich 2 riesige Unternehmen. Das ist echt unglaublich.
Ja.
Aber ich bin echt gespannt. Mal schauen, was da noch passiert. Weiß ich, ob Google irgendwann einsteigt ins Filmgeschäft.
Oder Yahoo macht ja jetzt auch eine Serie.
Wer auch immer. Ne? Das ist, da steckt ja scheinbar auch echt so viel Geld drin. Kann man sich mal gar nicht vorstellen. Aber ja, umso mehr Content für uns.
Ja.
Eventuell umso mehr Serien
ja.
und Filme. Mal schauen, wie sich das entwickeln wird. Cool. Apropos Content, guten Content. Ich wollte noch kurz natürlich einen Shoutout loslassen. Ihr habt es am Anfang der Episode schon gehört. Audible sponsert wieder das Serientaxi, ist unser Sponsor hier für die Sendung, worüber wir uns sehr freuen. Audible bietet ja Hörbücher aller Art an. Ihr könnt euch da mit einem Amazon-Account ganz easy einloggen und könnt Audible testen über audible.de/serienjunkies und könnt dann ein kostenloses Hörbuch runterladen. Also Audible bietet alle ihre Hörbücher zum Download an und man kann auch diese Downloads verschenken zum Beispiel. Und wir geben immer einen kleinen Tipp und Axi, du hast gerade was am Start, was es auch als Hörbuch gibt bei Audible, was du gerade liest, glaube ich.
Genau, ne? Ich lese gerade von Wolfgang Herrndorf, einem Berliner Schriftsteller, der im letzten Jahr, glaube ich, gestorben ist oder im vorletzten Jahr.
Ich glaube vorletzte.
2013.
Ja.
Und er hat seinen Durchbruch gefeiert 2010 mit dem Bildungsroman Chick. Das ist eigentlich eine Coming-of-Age-Geschichte über drei Jugendliche. Ich bin jetzt gerade erst am Anfang, aber es gefällt mir schon sehr gut. Und das gibt es bei Audible auch als Hörbuch.
Genau.
Ne? Und er wurde damit auch mit diversen Preisen ausgezeichnet.
Ja, ich hatte auch viel über ihn gelesen. Das war ja echt eine krasse Geschichte. Er hatte Krebs, ne? Und genau. Ich weiß gar nicht, hat er es schon vorher angekündigt, dass er sich
umbringen will? Er hat ja einen Blog geschrieben dann, ja. Arbeit und Struktur heißt er, und hat darauf so ein bisschen sein Leben, also die Leute an seinem Leben teilhaben lassen, nicht nur an seiner Erkrankung, sondern auch an seiner Arbeit, die er weitergemacht hat. Und er hat dann auch quasi ein Spin-off von Chick geschrieben.
Mhm.
Das glaube ich, ich weiß nicht, ob es auch bei Audible zur Verfügung steht, aber auf jeden Fall dieses Arbeit und Struktur.
Das steht auch zur Verfügung, ja, genau. Als Hörbuch. Ja.
Und dann hat er sich ja, also er hat sich quasi selbst das Leben genommen und hat es, glaube ich, auch angekündigt auf seinem Blog.
Also ein bisschen Downer, aber eine ziemlich interessante Geschichte und auch ziemlich interessante Bücher von ihm. Genau, wenn ihr mal reinhören wollt, macht das doch unter audible.de/serienjunkies. Da könnt ihr Audible kostenlos testen und zum Beispiel euch Chick herunterladen oder auch jedes andere Hörbuch, was ihr bei Audible findet. Cool, wir wollten noch ein bisschen neue Serien besprechen, Axi. Mhm. Es gibt ja wieder ein paar neue Sachen, das ist jetzt Mid-Season quasi.
Die Mid-Season, January is the new September heißt es manchmal.
Ah, okay, sehr gut.
Weil im Januar fast so viele Serien rauskommen wie im September.
Und wir haben uns, glaube ich, beide zwei Sachen angeguckt. Das erste ist eine neue Comedy-Serie bei FXX, die da heißt Man Seeking Woman. Und wir hatten schon nach dem letzten Podcast ein, zwei Kommentare auch, wo Leute geschrieben haben, hey, schaut euch das mal an, das ist ziemlich weird. Das haben wir dann auch gemacht. Und es ist tatsächlich ziemlich weird.
Es ist extrem weird. Ich habe gar nichts darüber gelesen vorher, deswegen wusste ich nicht, was mich erwartet. Aber der Plot ist eigentlich sehr einfach. Also Jay Baruchel, ich weiß nicht, wie man ihn genau ausspricht, spricht einen Mid-20er, würde ich jetzt mal sagen, oder End-20er, der von seiner Freundin verlassen wird, aus dem gemeinsamen Haus irgendwie geworfen wird, was auch eine ziemlich schmerzhafte Szene ist zu Beginn, und dann ihr hinterher trauert und von seinem Umfeld ein bisschen dazu animiert wird, wieder in den Dating-Pool zu springen.
Ja.
Und das hört sich jetzt zunächst sehr gewöhnlich an,
ja.
Aber dann gibt es so zwei Szenen, die das halt irgendwie so ein bisschen ins metaphysische, traumhafte
abgleiten surreale
lassen.
Ja.
Also er wird dann von seiner Freundin, nee, von...
Ich glaube, seine Schwester, oder?
Von seiner Schwester, genau. Ja. Wird er zu einem Blind Date eingeladen, und er sieht dieses Mädchen, das ihm dann gegenüber sitzt, als einen Troll.
Also im wahrsten Sinne des Wortes.
Aber
auch die Leute akzeptieren das aber auch, oder? Sie sagen auch, ja, die ist halt ein Troll. Aber
ja, ich habe das jetzt so interpretiert, dass es seine Wahrnehmung ist und dass die Leute außenrum diese Person als normale Person sehen.
Ja. Er ist schwierig, ne? Also das ist, also so würde man es erstmal denken, aber es hält sich schon so sehr strikt an diese, an diese Pseudo-Realität.
Also wir haben kein Cutaway zum Beispiel, dass wir jetzt diesen Troll
einmal irgendwie als normale Frau.
Als normale Person sehen.
Nee, gar nicht.
Weil ich habe die ganze Zeit drauf gewartet.
Ja.
Und nicht, sondern was ist hier eigentlich los? Was passiert hier jetzt gerade eigentlich? Und
dann war weil die Schwester sagt ja auch, ja, dein Date ist da draußen in einem Dumpster und so.
Ja.
Und stell dich ja nicht so an.
und dann, das ist das erste komische Ereignis, und das zweite ist halt dann, dass seine Ex-Freundin, zu der er auf einer Party eingeladen ist, jetzt Adolf Hitler datet.
Ja, aber auch, also es ziehen sie halt auch knallhart durch.
Sie ziehen es halt knallhart durch, Und ich muss halt wirklich sagen, also es heißt dann halt, Adolf Hitler hat auf irgendeiner Insel überlebt, ist 126 Jahre alt und datet jetzt seine Ex-Freundin so. Und sie zeigen sich halt total verliebt und Hitler sitzt im Rollstuhl und macht halt irgendwelche doofen Witze.
Und er ist ja auch jüdisch, ne? Und dann so, oh, Jew in the house, so nach dem Motto.
Ich muss sagen, also für mich haben sie diese Witze viel zu lang ausgewalzt.
Ja,
also ich muss sagen,
weil es halt komplett so ist. Ne? Es ist total seltsam, weil ich habe es genauso wie du erwartet, dass es halt so seine Vorstellung vielleicht ist. Und so. Ist es ja wahrscheinlich irgendwie auch.
Ja.
Weil Loreen, die bei uns das Review geschrieben hat, mit der habe ich heute Morgen kurz drüber gesprochen. Und sie meinte halt auch, ja, sie fand es irgendwie witzig, weil es ist so genau, also ihm passiert quasi das Schlimmste, was man sich nach so einer Trennung vorstellen kann.
Ja.
Die Ex-Freundin datet den schlimmsten Mensch der Welt und das Blind Date ist eine absolute Katastrophe. Und
aber,
ich gesagt, ja stimmt, das ist eigentlich total simpel.
Aber ist es wirklich das Schlimmste auf der Welt? Wäre es nicht irgendwie
wenn cooler, Adolf Hitler deine Ex-Freundin
datet? Ja, weil ich meine, dann kannst du schneller mit ihr abschließen, oder? Dann kannst du sagen, ja, ich meine, keine Ahnung, keinen Bock mehr auf die, ich werde nie wieder mit ihr in Kontakt sehen, weil sie jetzt halt Adolf Hitler datet. Ich meine, ja,
für
mich ist das ein bisschen zu absurd.
Ja, also mir hat diese Perspektive von Lorena gut gefallen, dass sie sagt, das ist eigentlich total simpel. Es stellt einfach nur das dar, was halt wirklich das Schlimmste ist, was passieren könnte, theoretisch. Aber ja, ich weiß auch nicht genau, ich werde vielleicht nochmal eine Folge schauen, weil ich vor allem interessiert bin, wie sie das weitermachen, ob das so bleibt oder gab halt auch keine so richtige Story, es waren so kleine Geschichten, kann man nach dem Piloten immer schlecht sagen.
Also ich fand zum Beispiel das Ende von der Episode ganz schön.
Ja.
Wir wollen es jetzt nicht spoilern, aber da gibt es halt so eine ganz nette, ganz normale, schöne, lustige, teilweise so ein bisschen zum Fremdschämen einladende Szene, die wirklich mich auch echt berührt hat. Ich muss sagen, es war wirklich süß, so, was da passiert ist. Und das hat so ein bisschen wieder gut gemacht. Davor habe ich mir einfach gedacht, okay, diese Szenen, ich fand es jetzt lustig, wenn das jetzt eine Minute gegangen wäre, aber die Szenen gehen halt 5 oder 6 Minuten und die gehen zu lang und das ist mir zu absurd. Also das gefällt mir nicht. Das hat mich ein bisschen an diesen Seth Rogen, James Franco Film This is the End, der auch gut angefangen hat und dann irgendwie so mehr und mehr ins Abstruse abgedriftet ist und mit Monstern und Untergang und was weiß ich. Und dann habe ich mir halt irgendwann gedacht, okay, das ist mir jetzt einfach zu abgefahren. Das weiß nicht, wenn es dann so den kompletten die komplette Verbindung zur Realität verliert, dann ist mir das, dann interessiert mich es einfach
nicht mehr. Ging mir ähnlich, ja. Ich werde, wie gesagt, nochmal reinschauen, vielleicht. Es hat auch irgendwie noch nicht so richtig seinen Flow gefunden. Die Schnitte waren teilweise hektisch, die Gespräche waren irgendwie ein bisschen komisch.
Und ich fand jetzt die Nebendarsteller auch nicht besonders gut, außer die Schwester fand ich ganz okay.
Ja.
Ich werde auch noch eine Folge gucken und dann entscheiden.
Mal schauen. Auf jeden Fall Man Seeking Woman auf FXX. Ich habe vorhin schon rumgefragt. FXX ist jetzt ein
neuer Sender, ein kleiner Ableger von FX. Da wollten sie so ein bisschen unzüchtigere Comedies etablieren, haben dann auch rumgewechselt, haben zum Beispiel FX-Serien auf FXX laufen lassen, zum Beispiel The League, und haben es dann aber irgendwie wieder zurückgeholt, weil es nicht den gewünschten Erfolg gebracht hat. Und dann sind sie jetzt nochmal bekannt geworden dadurch, dass sie diesen Simpsons-Marathon gemacht haben,
wo
sie alle Simpsons-Folgen gezeigt haben.
Okay.
Weil es ja jetzt auch diese Online-Plattform gibt, wo man immer alle Simpsons-Folgen gucken kann.
Okay, apropos The League, wir haben nämlich einen Darsteller, der...
nice segue!
Top-Übergang. Gekonnt ist gekonnt. Ja. Von The League, da spielt er unter anderem auch Marc Duplass, ich weiß nicht genau, wie man die ausspricht.
Genau, Marc Duplass.
Duplass mit. Ja. Der auch in einer neuen Comedy-Serie mitspielt bei HBO, die da heißt Togetherness.
Mhm.
Und die ist ein bisschen gewöhnlicher, würde ich mal sagen, jetzt im Vergleich zu Man Seeking Woman. Aber sehr, sehr spaßig. Togetherness, ich glaube, es liefen jetzt schon 2 Folgen. Ich habe mir den Pilot bis jetzt nur angeguckt. Hast du beide schon gesehen?
Ich habe beide gesehen.
Ah, okay. Ja, wir sprechen mal kurz über den Piloten. Willst du noch mal kurz das Setup bei Togetherness erklären?
Ja, es ist eigentlich auch relativ gewöhnlich. So ein bisschen Indie-Film-Setup. Ne? Also Mark und J.D. Plus steigen immer mehr so ein bisschen zu den Indie-Königen auf, finde ich.
Ja.
Mark Duplass macht jetzt auch viele Filme selbst und schreibt Filme selbst. Und er hat ja auch diesen... Oder spielt die Hauptrolle in diesem The One I Love mit Elizabeth Moss.
Stimmt, den habe ich noch nicht gesehen. Ich habe Safety Not Guaranteed gesehen.
Genau, der ist auch zum Beispiel mit Aubrey Plaza.
Genau, wo er auch mitspielt. Sehr, sehr witzig, so ein kleiner Zeitreise-Indie-Film.
Ja. Und genau, er hat jetzt ein bisschen da sich hochgearbeitet mit seinem Bruder J.D. Plus zusammen, der ja auch eine Hauptrolle in Transparent spielt.
Ah, der ist auch Schauspieler?
Der ist auch Schauspieler, aber wurde, also er war Schauspieler, ist jetzt eher Produzent und Regisseur und Autor, wurde aber von Jill Soloway, die Transparent geschrieben und als Executive Producer und Showrunnerin betreut hat, dazu überredet, die Rolle zu spielen in Transparent.
Auf jeden Fall machen die Duplass-Brüder, sind quasi hier die Showrunner und Writer und Creator dieser Sendung Togetherness.
Und wenn man es nicht sehen, wenn man es nicht wüsste, dann wird man es vielleicht sogar erkennen, dass es von ihnen ist.
Ja.
Gut, Mark Duplass spielt auch ihre Hauptrolle. Er spielt eben den Ehemann von Melanie Lynskey. Ich weiß nicht genau, wie ihr Charakter jetzt heißt in der Serie.
Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Nach einer Folge merke ich mir sowas meistens noch nicht.
Ja, man kennt sie aus Two and a Half Men und sie haben halt so ein bisschen eine eingefahrene Ehe. Sie haben zwei Kinder und sind ein bisschen unzufrieden, leben sich zwar noch, aber ja, ist halt so ein bisschen die obligatorische Langeweile eingekehrt.
Ja, ja.
Und ihr Leben wird dann so ein bisschen dadurch aufgemischt, dass die Schwester von Melanie Linskys Charakter, gespielt von Amanda Peet, bei ihnen einzieht und gleichzeitig der beste Kumpel von Mark Duplass Charakter. Alex heißt er, glaube ich, von Steve Zissis gespielt, der auch als Autor und Producer agiert, auch bei ihnen einzieht gleichzeitig und das wirbelt so ein bisschen den Ehetrott durcheinander.
Genau,
und
also sie sind beide so gerade so auf der, also die anderen beiden Personen sind, also während die einen noch so ein relativ stabiles Leben haben mit ihrer Familie, vielleicht ein bisschen langweilig, ist auch nicht alles in Ordnung, sind die gerade so auf so einer Loser-Strecke.
Ja.
Also der hier Steve Zissis, ich weiß nicht genau, wie die Figur hieß, ist aus seinem Haus rausgeschmissen worden, wahrscheinlich weil er die Miete nicht mehr bezahlen konnte. Und die Schwester ist älter, ist eine ältere Schwester, ist schon irgendwie so Anfang 40, hat aber noch niemanden und ist immer so im Dating-Bereich unterwegs und datet auch im Piloten, was ich sehr witzig fand. Ich weiß gar nicht, wie heißt der Schauspieler?
Ken Marino,
der unter anderem Ron spielt bei Party Down
und
der hier auch wieder so den Checker raushängen lässt. Ich weiß gar nicht, ob er noch mal weiter mal mitspielen wird. Das war jetzt, glaube ich, eher so eine
Nebenrolle. Ich glaube, das war eine Rolle, einmal.
Genau, auf jeden Fall wohnt sie eigentlich in Houston, aber irgendwie sie hat nichts im Leben und ist auf der Suche nach dem Richtigen und so weiter.
Naja, sie hat einen Vertriebsservice für Bouncy Castles, oder?
Ach so, das ist ihr Job. Ja, vielleicht kommt das erst in der zweiten Folge. Oder ach, ich habe es überhört. Noch nicht? Ich weiß gar nicht.
Doch, vielleicht habe ich es in der ersten
Okay. Ja, auf jeden Fall wird es dann so ein bisschen zusammengewirbelt. Ja, und mir hat der Pilot echt gut gefallen. Comedy-Piloten sind auch super schwierig, ne?
Ja.
Aber ich fand, man war echt schnell drin, so zack.
Super schnell,
die Figuren wurden gut aufgebaut. Hey, der eine fliegt aus seiner Wohnung. Dann eine kleine Szene zwischen dem Ehepaar. Dann eine Szene, weiß ich nicht, zwischen den beiden Schwestern. Du wusstest so ungefähr, wie alle dastehen.
Ja.
Und die Gags haben irgendwie funktioniert. Ich mag es ja auch, dass auf HBO geflucht werden darf. Das gehört für mich irgendwie auch so ein bisschen dazu, wenn es irgendwie authentisch sein soll.
Ja.
Und habe echt viel gelacht in der ersten Folge schon. Und
also es war schon so ein bisschen gewöhnlich und man hat gemerkt, okay, die machen das jetzt vielleicht auf einer Arschbacke, die Duplass-Brüder. Es ist für sie so ein bisschen Routine geworden, aber ich finde trotzdem, die Charaktere sind halt super gut ausgearbeitet und vor allem hier Steve Zissis als Alex ist für mich die große Entdeckung. Ihn kannte man vorher nicht wirklich. Er war so ein kleiner Nebendarsteller, so ein bisschen eigentlich wie die Rolle, die er spielt. Er ist ja auch ein erfolgloser Schauspieler.
Stimmt, ja.
Und er ist halt extrem träge und apathisch und will eigentlich nur den ganzen Tag pennen. Er
isst doch die ganze Zeit nur Donuts im
Video. Ja, genau. Und es gibt halt einige coole Jokes mit ihm und es ist jetzt nichts, was man noch nie gesehen hat, aber ich finde, dadurch, dass die Charaktere so schnell etabliert sind und auch dank dieses Charakters des Alex, der wirklich für mich sofort gezündet hat, ist es wirklich sehenswert und sind, glaube ich, 8 Episoden der ersten Staffel.
Okay.
Ich werde auf jeden Fall alles gucken.
Das ist so ein bisschen ein Ding, was HBO jetzt auch öfter macht. Ne? Silicon Valley war, glaube ich, auch relativ kurz, die erste Staffel. Sie testen da immer mal so ein bisschen aus, ohne dass sie jetzt gleich irgendwie 10, 12, 13 Episoden machen.
Ja,
interessant auf jeden Fall. Ist jetzt vielleicht, ich habe das auch am Anfang gar nicht so auf dem Schirm gehabt, auch im Vorhinein nicht. Wie gesagt, weil es halt relativ gewöhnlich ist, aber und dann, HBO hat immer eine gewisse Qualität, auch wenn sie jetzt bei einigen Sachen vielleicht nicht mehr ganz so experimentell sind, wie sie es irgendwie früher waren. Ne? Also ich meine, Togetherness, du hast auch irgendwie Modern Family und alle möglichen Sachen, die so ein bisschen in eine ähnliche Richtung gehen.
Ja.
Ich weiß jetzt auch nicht, ob das eine Serie ist, die ich mir unbedingt gewünscht habe oder die ich jetzt 8 Staffeln gucken muss. Aber im Moment die erste Folge hat mich echt gut unterhalten. Da werde ich auf jeden Fall noch weiter reinschauen.
Ja, ist eine nette kleine Comedy.
Ja, solange bis dann irgendwie Louis und solche Sachen. Aber Girls läuft ja jetzt auch wieder. Übrigens, alle anschauen. Vierte Staffel Girls ist bis jetzt wieder ziemlich großartig.
Ist wieder ziemlich gut, ja. Die letzte Folge war auch wieder ziemlich groß. Und Louis soll ja witziger werden, also wieder ein bisschen alberner, die neue Staffel. Ja. Ich glaube, er geht wieder ein bisschen davon, von diesem Avantgarde-mäßigen Austesten wieder ein
bisschen weg. Das war auch letzte Staffel richtig krass.
Also obwohl er dafür ja extrem viele Lorbeeren gekriegt hat. Ja. Und mir hat es sehr gut gefallen.
Hat er da eigentlich... Kommen die eigentlich noch, die Awards für diese... Oder waren die schon?
Ich glaube, er wurde nominiert. Oder
und die Emmys?
Hat er nicht was gewonnen?
Ich weiß gar nicht mehr. Naja, letzte Staffel Louis auf jeden Fall ziemlich strange. Mal gucken, die neue Staffel wurde jetzt für den April, glaube ich, angekündigt. Auf FX bin ich auf jeden Fall wieder sehr gespannt. Ja, und ich muss gucken, aber wie gesagt, ich kann halt nicht tausende Comedies irgendwie gucken. Vielleicht etabliert sich Togetherness da ein bisschen. Ja. Muss mal schauen. Ja, das waren so zwei Tipps. Wolltest du noch filmmäßig was sagen? Oder
so machen wir nächstes Mal.
Ja, oder? Wir haben jetzt, genau, wir sind jetzt knapp an der 40-Minuten-Marke. Ja. Ich glaube, es war ganz rund so. Man Seeking Woman, neue Serie auf FXX. Und Togetherness, neue HBO-Comedy. Ja, ansonsten könnt ihr uns gerne mal schreiben, was ihr von den Oscar-Nominierungen haltet. Dann können wir da nochmal zu den Oscars drüber sprechen. Ja. Und auch gerne eure Meinung zu Amazon und Netflix im Filmbereich. Wird das Kino aussterben oder nicht? Da können wir uns gerne auch nochmal drüber unterhalten, wenn ihr das interessant fandet.
Wird das Kino aussterben oder nicht? Gebt mir unser 5-Zeilen-Essay bitte. Genau. Bei YouTube.
Eine kleine Analyse. ja, ansonsten, Axi, wo kann man dich noch erreichen?
Max Steel echt bei Twitter. Und ich bin jetzt auch bei Letterboxd.
Ah, sehr gut.
Ich hätte fast schon wieder vergessen, dass ich bei Letterboxd bin.
Ja, das aber muss man auch pflegen. Ja, ich bin überrascht. Vielen Dank an alle Leute, die mir jetzt schon folgen. Ich habe jetzt irgendwie so um die 50 oder sowas. Das ging recht schnell und habe aber wenig geguckt in letzter Zeit. Aber gut.
Ja, ich habe ein paar Filme geguckt. Ich habe es noch nicht bei Letterboxd eingetragen, aber das mache ich jetzt gleich. Letterboxd.com, glaube ich.
Ja.
/ Max Stielecht.
Genau. Ja. Mich findet ihr auch auf beiden Sachen, also Twitter und Letterboxd als Picknicker83. Und übrigens, Axel, gehe ich morgen aus Fanta 4 Konzert in Frankfurt.
Ehrlich?
Ja. In Frankfurt? Mache meinem Namen,
meinem dafür Nickname. Dafür nimmst du Urlaub.
Ja, genau. Nein, ich fahre zu meiner Family. Viele Grüße an dieser Stelle. Ich weiß gar nicht, wer zuhört. Mein Bruder ist, glaube ich, Podcast-Hörer.
Fan der ersten Stunde. Ja. Und heute und immer noch Going Strong.
Wir gehen zusammen.
Haben die ein neues Album, oder?
Ja. Rekord heißt es, glaube ich.
Warum hast du es nicht geplagt hier?
Ja, weiß gar nicht. Das gab's. Das hätte ich eigentlich sagen müssen. Es war so um die Weihnachtszeit rum, gab es das umsonst im Play Store für eine Woche. Wow. Konnte man sich komplett umsonst runterladen. Ziemlich cool.
Wahnsinn, die Fantas machen noch Musik.
Ja, die brauchen das Geld halt nicht mehr, weißt du. Die hauen die Sachen umsonst raus. Nee, aber ich muss sagen, ich freue mich wirklich drauf. Gehe mit meinen Geschwistern. Bisschen eine alte Tradition. Wir waren, glaube ich, schon zusammen auf 5, 6, 7 Konzerten.
Cool.
Und die Fantas machen eine gute Live-Show, auf jeden Fall. Die haben ja auch gewisse Übungen nach 25 Jahren.
Aber ich habe die Fantas einmal auf einem Live-Konzert gesehen. Ja. Nee, ich glaube mehrmals. Aber einmal, das ist mir in Erinnerung geblieben.
Auf einem Festival?
Nee, das war in Ludwigshafen, glaube ich. Falls irgendjemand kennt. Ludwigshafen, Rheinhalle.
Represent.
Da war ich mit meinem besten Kumpel. Und dann kam populär, so glaube ich, als letzter oder vorletzter
Track. Das ist meistens die Zugabe,
wir sind komplett durchgedreht. Ja. Wir waren im Moshpit, wir waren verschwitzt. Es war alles komplett. Wir haben kaum Luft gekriegt. Und dann meint mein Kumpel irgendwie so, ey, mir wird schlecht. Ich glaube, ich kipp gleich um. Ich glaube, du musst mich rausbringen. Und, so. Und dann sind wir halt uns durch die Menge einen Weg gebahnt nach draußen.
Während
und haben nur von draußen irgendwie gehört, populär, pop.
Scheiße.
Es war ja teilweise, also gleichzeitig witzig und aber auch ein bisschen traurig.
Ja, das Witzige ist, dass die Fans echt mitgewachsen sind, logischerweise mit der Band, und es eigentlich immer recht entspannt vor dem Konzert ist. Du kannst irgendwie easy noch eine Stunde vorher dich meistens so in die erste Reihe drängeln, echt? So du musst nicht irgendwie einen halben Tag da abgammeln, damit du irgendwie weit vorne bist. Aber trotzdem geht es meistens ganz gut rund, wird meistens gut Party gemacht. Von daher freue ich mich auf jeden Fall drauf. Vielleicht ist ja irgendjemand da, morgen, Frankfurt, Fanta 4,
Festhalle. Shoutout.
Genau. Ja. Ansonsten.
Tommy hat seinen Serien-Junkies-Hut auf, falls ihr ihn so.
Ja, mal sehen. Ich glaube, es wird ein bisschen zu warm werden. Ja, ansonsten hören wir uns nächste Woche. Vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt uns immer an podcast@serienjunkies.de. Schaut auf serienjunkies.de vorbei für alle möglichen Reviews, auch zu den Serien, die wir heute besprochen haben. Und dann hören wir uns nächste Woche.
Bis bald.
Ciao.
Ciao.